Wir haben ja heute Morgen gesehen, und das ist ein sehr zentraler Punkt von diesem allgemeinen Willen Gottes, dass es der Wille Gottes ist, dass seine Schöpfungsordnung gilt.
Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Heute Morgen kam es ja auch raus. Gott will wirklich von ganzem Herzen, dass die Schöpfungsordnung, die er für uns beschlossen hat, dass die wirklich wirksam ist und auch in der Gemeindearbeit sich äußert. Und ich möchte noch von der Schöpfung her zwei Dinge erklären. Und zwar, es wird ja öfters gefragt wegen zum Beispiel den archäologischen Spuren der Schöpfung, wegen Versteinerungen, alle diesen Dingen, gell? Und gibt dann Leute, die erklären dir, warum Jericho 7-mal zerstört wurde, warum die Spuren nicht stimmen und lauter solche Dinge. Das ist alles Unsinn. Es ist ganz einfach, wir haben ein Problem. Und zwar, wenn jetzt der Bibelleser einfältig liest, dann stößt er auf diese Dinge relativ schnell. Und zwar, im ersten Buch Mose steht gehört auch zu der Inspiration, zu unserem heutigen Thema, steht in Kapitel 1 im 7. Vers. Und Gott machte die Ausdehnung, das ist ja der Himmel, und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah. Also die Bibel sagt was ganz einfach, sie sagt praktisch, über der Erde und unter der Erde war bei der Schöpfung ein Wassergürtel. Jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen, bei der Sintflut, das wird ja dann erklärt unter anderem in 1. Mose 7, Vers 11, weitere Verse, da ist Folgendes geschehen, da ist dieser Wassergürtel unter anderem heruntergekommen. Das ist so, dadurch war die Erde, ich bin sicher nicht der Fachmann für sowas, aber ich habe gelernt schon als junger Mann, wie ein Sikkomatik funktioniert. Ich weiß halt, im Sikkomatik Kartoffeln, die normalerweise eine Stunde brauchen, brauche ich dort 15 Minuten. Und ein Sikkomatik ist ein Druckkochtopf. Und in dem Moment war die Erde unter dem gleichen Effekt wie ein Sikkomatik. Da waren ungeheure Wassermassen, die einen ungeheuren Druck ausgeübt haben. Und dann sind Prozesse, die relativ lang gehen, sind blitzschnell abgelaufen. Für Gott war das kein Problem. Und gleichzeitig hat es natürlich gewaltige Spuren hinterlassen. Das heißt, die Sintflut ist an und für sich ein ganz entscheidender Faktor bei all diesen Dingen. Und wenn man jetzt weiter liest, dann sieht man zum Beispiel in Psalm 104,8 was Zweites. Man hat auch schon gefragt, warum sind auf dem Mount Everest Oberversteinerungen? Und zwar, das ist so einfach, bei der Sintflut ist etwas geschehen, und das tut mir echt weh, um einen einzigen Berg. Die Berge stiegen empor und die Täler sinkten sich zu dem Ort, den er ihnen gesetzt hatte oder den du ihnen gesetzt hast. Das heißt, bei der Sintflut ist etwas geschehen, durch diese Gewalt. Ich habe mal einen wissenschaftlichen Film gesehen, was bei der Sintflut passiert ist. Da haben sich die Berge gehoben und die Täler gesenkt. Und es gibt ganz wenige Berge hier bei uns auf der Erde, die nicht durch die Sintflut entstanden sind. Zum Beispiel der Ararat, wo die Arche gelandet ist, ein Vulkan. Also ist kein Berg der Sintflut. Aber mein schönes Matterhorn ist halt ein Berg der Sintflut. Das muss man jetzt ganz einfach zu. Ich habe es am Anfang gar nicht glauben wollen. Keine spezifische Schöpfung Gottes, sondern einfach eine Sedimenterhebung. Aber auch das hat er wunderbar gemacht, muss man sagen. Also einfach, dass man einmal sieht, das Wort Gottes stimmt wirklich. Und diese Schöpfung war der Wille Gottes. In der Sintflut hat sich das alles geäußert. Und jetzt kommt natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir heute die Inspiration als Wille Gottes haben, wir haben ja 2. Petrus 1, 21 schon gelesen, wo die Bibel sagt, dass hier nichts praktisch auch in der Prophetie und in dem geschehen ist, was Gott nicht inspiriert hat. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt, weil die einzige Quelle unsere Errettung ist die Heilige Schrift. Das heißt, wir wissen gar nichts. Aber wenn die Schrift nicht von Gott, von seinem Wille her, bewusst inspiriert worden wäre und wenn Gott nicht das wirklich gegeben hätte, dann wären wir die ärmsten aller Geschöpfe. Dann müsste man rumspekulieren, wie man in den Himmel kommt. Und dann wären wir wieder Rest der Menschheit. Aber hier ist was Ungeheures. Die Bibel sagt nämlich in Johannes 1, Vers 1, wir haben das ja schon gelesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und dann kommen wir in Offenbarung 19, Vers 13, das ist dann der Schluss der Bibel, kommen wir zum nächsten Punkt, wo die Heilige Schrift sagt, vom Herr Jesus, und er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Der Herr Jesus selber ist das Wort Gottes. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes, und die Bibel ist nichts anderes wie die Totaloffenbarung Jesu Christi. Und so wie der Herr Jesus als der Sohn Gottes, der in dieser Lichtwelt des Vaters war, genauso wie der Vater im Himmel, Geist und vollkommen perfekt und vollkommen heilig und vollkommen in Herrlichkeit, genauso ist sein Wort. Das ist kein Unterschied. Er ist das Wort. Wieso muss ich das mal vergegenwärtigen? Die Bibel sagt selber, er ist das Wort. Jetzt kommen die Theologen und sagen, naja, das Wort Gottes ist nicht inspiriert, das Wort Gottes ist nicht unfehlbar. Wisst ihr, das ist eigentlich ein Schlag gegen die Person Jesu Christi. Er ist das geschriebene Wort und er ist das fleischgewordene Wort. Und jetzt sieht man einfach die Echtheit dieser ganzen Heiligen Schrift und dass es wirklich der Wille Gottes war, diese Schrift zu inspirieren. Das sieht man an zwei ganz eindeutigen Beweisen. Es gibt viele Beweise. Man sagt, das Volk Israel ist natürlich untrüglicher Beweis. Man sieht dann letztendlich die ganzen Prophetien, die sich erfüllt haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist millionenfach gegeben, wo man sagt, es ist eigentlich völlig unwahrscheinlich, 1 zu 18 Millionen, dass sowas überhaupt geschehen kann, wie die Prophetie über die Person Jesu Christi. Und dann kommt für mich vielleicht der größte Beweis. Das ist die Wirkung der Erlösung. Die Bibel beschreibt die Heilige Schrift und die Erlösung ganz genau. Und Gott hat es so inspiriert. Er hat es ganz genau aufschreiben lassen. Und wenn du jetzt hingehst, so wie der Herr Jesus sagt, wer praktisch mein Wort ausprobiert, ich sage es in meinen Worten, der wird sehen, ob es wirklich von Gott ist. Und wir haben doch alle erlebt, dass der Herr Jesus uns gerettet hat, dass er uns gewaschen hat mit seinem Blut. Wisst ihr, Menschen, wo in Bindungen waren, sind frei geworden. Der Heilige Geist hat seine Wirkung an uns getan. Die Bibel zeigt uns eine Wirkung ganz genau so, wie es dann auch live passiert. Und wir haben doch alle erlebt, dass es geschehen ist. Wisst ihr, das ist einer der größten Beweise, dass die Bibel stimmt. Diese Wirkung der Erlösung. Aber vielleicht das Größte ist tatsächlich die Prophetie über unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wenn ihr Micha 5,1 aufschlagt, dann seht ihr etwas, das ist oft Jahrhunderte geschrieben worden vorher und manche Prophetien sind Jahrtausende vorher geschrieben und die werden genauso millimetergenau eintreffen. Und hier sagt die Schrift, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen hervorgehend von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Die Bibel macht hier eine ungeheure Voraussage. Sie sagt, er, der Erlöser, wird aus Bethlehem kommen. Sie sagt, klipp und klar wird später, tausendjähriges Reich, der Absolutherrscher über Israel sein. Sie sagt, er wird immer wieder hervorgehen von der Ewigkeit her. Und in dem Moment, wie der Jesus die Ewigkeiten geschaffen hat, in dem Moment, wie dieser Heilsratschluss da war, ist er immer wieder hervorgekommen. Und jetzt sehen wir in dieser inspirierten Heiligen Schrift, wie das geschieht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel von der Prophetie her solche Bücher anguckt wie Richter 6, wo sich der Herr Jesus als der Engel des Herrn offenbart, dann seht ihr, was die Bibel hier meint. Es ist tatsächlich ein Hervorgehen. Und die Bibel zeigt dann, wie der Herr Jesus zum Beispiel in Richter 6 ab Vers 20 Opfer darbringt. Er zeigt, dass das Fleisch und das ungesäuerte Brot genommen werden soll und auf den Felsen gelegt werden soll. Dann wird die Brühe drüber gegossen und dann berührt er es, dann geht Feuer aus von ihm und verzehrt. Er ist ja der Fels gleichzeitig, und verzehrt das Fleisch und das Ungesäuerte. Und in dem Moment brechen sie zusammen, weil sie haben jetzt gesehen, jetzt ist ihnen Gott begegnet. Und dann sagt der Herr Jesus, Friede sei mit dir, der Herr ist Friede. Wisst ihr, das sind alles millimetergenaue schattenbildliche Darstellungen dessen, was der Micha prophezeit hat. Er wird unser Friede sein. Und wir wissen aus 1. Mose 3, Vers 15, dass der Sohn Gottes ein Mensch sein wird. Wir wissen letztendlich, dass sein Name geheimnisvoll ist. Am Jabok, bei diesem Kampf zwischen Jakob und dem Sohn Gottes, sagt er, mein Name ist so, dass er nicht offenbaren kann. Er fragt ihr auch im Richter 6, Richter 13, in den ganzen Offenbarungsstellen des alten Bundes, sagt er praktisch, dass dieser Name geheimnisvoll ist, dass er wunderbar ist. Wir wissen heute, es ist der Name Jesus. Und wenn du jetzt alle diese Voraussagen, die hier geschehen sind, auch in Jesaja 53, das Opfer, und du hast eine Darstellung Jesu Christi in Jesaja 53 von seinen körperlichen Leiden, die sie genau erfüllt haben. Dann hast du eine Darstellung der Leiden Jesu im Psalm 22 von seinen geistlichen Leiden. Dann hast du eine Darstellung in Jesaja 69 von seinen seelischen Leiden. Da ist also die Person Jesu prophetisch beleuchtet aus dem Alten Testament heraus auf allen Ebenen. Und du hast solche Dinge wie Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dinge, die am Kreuz hundertprozentig geschehen sind. Du hast Dinge wie Galle und Essig zum Trinken bekommt, alles vorher prophezeit. Du hast, dass seine Hände und Füße durchgraben werden, geschehen durch die Nägel am Kreuz von Golgatha. Sie haben über seine Kleider das Los geworfen, jeder Bibelleser weiß es. Die Bibel sagt, dieser Erlöser wird für die Bösen beten, hat er getan am Kreuz, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es wird gesagt in der Prophetie, er hat das Grab bei einem Reichen. Das alles erfüllt sich millimetergenau, die Anfechtung des Volkes Israel gegen ihn, die Auferstehung, die Himmelfahrt. Psalm 110 sagt, er wird zur Rechte des Vaters sein. Wisst ihr, das ist so gewaltig. Und diese ganze Stelle in der Bibel über den Herr Jesus sind 1800 und, glaube 54, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo du siehst, wie die Bibel millimetergenau alles, sogar was am Kreuz geschieht, wo er geboren wird und wie das alles abläuft, prophezeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas Zufall ist oder dass man das hinbekommt, ist gleich null. Ich sage ja, eine millionenfache Unwahrscheinlichkeit, dass sowas geschehen kann. Und das siehst du, Gott hat es inspiriert und letztendlich, das ist vielleicht der zentralste Punkt, es dreht sich alles nur um seinen Sohn. Er hat nur seinen Sohn offenbaren wollen und aus dem Grund gibt er uns überhaupt die Heilige Schrift. Wir brauchen keine Heilige Schrift, wenn der Sohn Gottes nicht gekommen wäre. Er ist der Grund, dass die Bibel da ist. Er ist der Grund, dass Gott der Vater die Bibel inspiriert hat. Und es ist sein Wille, dass wir der Sohn Gottes in seiner Form der Offenbarung haben. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Wenn dieses Buch die Totaloffenbarung Jesu Christi ist, das ist sie. Die Bibel sagt im Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Da ist kein einziger Strich, kein Pünktlein, kein Iota im Grundtext, ist letztendlich Irrtum. Da ist alles irrtumsfrei. Es ist totale Wahrheit. Und der Jesus sagt in Johannes 17, 17 im B-Teil praktisch, dein Wort ist die Wahrheit. Psalm sagt die Summe, er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist die totale Wahrheit. Dann haben wir natürlich hier, und jetzt kommen wir wieder zu der wichtigen Aussage, dass die Bibel sagt, es ist der Wille Gottes hier, dass diese Inspiration geschehen ist. Er hat uns das Wort Gottes mit einem Grund gegeben. Geschwister, Entschuldigung, ich sage es mal ungeschützt. Wie kann man dann wagen, etwas anderes über den Herr Jesus auszusagen, als das, was die Heilige Schrift sagt? Das ist die totale Offenbarung Gottes über seinen Sohn. Die totale Inspiration des Heiligen Geistes. Es gibt keinerlei Aussage über den Sohn Gottes ohne dieses inspirierte Wort Gottes. Von daher müssen wir ganz andere Haltung einnehmen. Zum Beispiel Psalm 31, Vers 8 sagt, dass Gott der Vater selber Teile dieses Buches geschrieben hat. Teile hat er durch Propheten schreiben lassen. Steht im Sacharja 7, 12. Und in 2. Timotheus 3, 16 geht die Bibel nochmals hin in einer ganz einfachen Art und Weise und sagt uns, wie Gott das Wort Gottes selber sieht, das er angeordnet hat, das sein Wille ist, dass es inspiriert wurde. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wie gesagt, jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Die Bibel ist vollkommen irrtumsfrei. Auch in ihren Aussagen über die Schöpfung, auch in ihren Aussagen über den Erlöser, in ihren Aussagen über die Zukunft dieser Welt. Du hast die ganze Weltreiche geoffenbart. Manchmal sind die ungläubigen Theologen hingegangen und sagten, es wurde später geschrieben. Stimmt aber nicht. Weil sie nicht glauben konnten, dass Gott es so millimetergenau geoffenbart hat. Und die Bibel wurde uns von Gott gegeben aus zwei Gründen. Einmal, um den Sohn Gottes zu offenbaren. Das ist die einzige Quelle. Und das Zweite, um uns untrüglich zu offenbaren, was mit uns ist, wie wir gerettet werden, was wir tun sollen, haben wir ja gerade gelesen. Und die Bibel sagt, ist das perfekte Mittel, um uns vollständig zurechtzubringen. Wisst ihr, und die Grundproblematik bei uns ist einfach das, wir nehmen die Haltung zu der Bibel ein. Wir sagen vielleicht, und das machen auch manche Theologen, dass sie sagen, die Bibel ist irrtumsfrei, gibt es eine Chicago-Erklärung oder so Zeugs. Aber sie selber glauben trotzdem, dass Teile davon nicht erkannt werden. Sie glauben an die Lesarten, an die Textkritik und solche Dinge. Also wenn Gott etwas gibt, dann gibt er es perfekt. Das heißt, die Bibel ist vollständig irrtumsfrei. Sie ist vollständig die Wahrheit. Sie offenbart der Herr Jesus vollkommen und radikal und total, wie man es nicht besser offenbaren könnte. Wenn ein dreimal heiliger und eifersüchtiger Gott seinen Sohn offenbaren will, dann macht er es perfekt. Und das ist die Schrift. Das war sein Wille, dass das so geoffenbart wird. Sein Wille, dass inspiriert wird. Sein Wille, dass es so aufgeschrieben wird. Und jetzt kommen wir natürlich zu ganz heiklen Themen. Diese Heilige Schrift sagt, dieser Sohn Gottes hat ein Opfer gebracht. Hebräer 10, 10 und 14, das einmalig ist. Das unwiederholbar ist. Warum ist es unwiederholbar? Es war außerhalb von Zeit und Raum, sagt die Schrift. Das können wir uns nicht vorstellen. Alle Sünde bezahlt, alle Flüche ausgelöscht. Wirklich jeden Fluch, jede Strafe auf sich genommen, für alle Menschen der gesamten Menschheitsgeschichte. Ein ungeheures Opfer, das nur einmal geschah, das so gewaltig war. Das kann man sich nicht vorstellen. Er fährt ins Totenreich, weil er sterben muss. Weil der Lohn der Sünde, der sollte, die er bezahlt hat. Dann steht er auf, weil der Teufel ihn nicht halten konnte. Er hatte selber keine Sünde, sagt die Bibel ganz klar, er war ohne Sünde, weil er eben durch diese Jungfrauengeburt geboren wurde. Und er hat gleichzeitig, nachdem er auferstanden ist, die Himmel durchschritten, geht das himmlische Heiligtum, legt sein Blut auf den Sühnedeckel und dann ist die Erlösung fertig. Vollständig fertig. Und wenn du das dann siehst, wie die Bibel das beschreibt, dann weißt du, auch wenn der Jesus sich setzt, es ist alles getan. Wisst ihr, das ist das, was Gott wollte. Er inspiriert die Heilige Schrift und sagt ganz genau, wie es geht. Jetzt kommt halt das Problem. Jetzt kommt der Mensch vom Teufel, manchmal inspiriert, vom Teufel getäuscht und geht hin und sagt, dieses Opfer kann man beliebig durch Priester wiederholen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, warum die Leute keine Angst vor dem dreimal heiligen Gott haben. Wenn Gott tatsächlich so heilig ist und wenn Gott so eifersüchtig ist, dann ist er es auch bezüglich seinem Sohn und was er über ihn geoffenbart hat. Und wer wagt es dann, etwas anderes als die Heilige Schrift über den Sohn Gottes zu sagen? Wisst ihr? Wer wagt es, über das Opfer etwas anderes zu sagen? Wer wagt es, zu der Schrift etwas hinzuzutun oder etwas hinwegzutun? Wisst ihr, die Leute sind heute frech und lästerlich ohne Ende. Da kommen dann die Theologen und Theologinnen vor allem daher und sagen, ja, keine Jungfrauengeburt. Ich muss sagen, Entschuldigung. Wenn es keine Jungfrauengeburt gab, dann sind wir alle verdammt. Weil die Bedingung für die Erlösung war, dass er praktisch nicht vom Mensch gezeugt wird, sondern durch den Heiligen Geist, weil die Erbsünde über den Mensch kommt. Das heißt, du hast dieses Wunder eines sündlosen Menschen, der gleichzeitig Gott war. Das sind Offenbarungen, die sind so gewaltig. Und jetzt kommt der Mensch und greift die Schrift an und lehrt Dinge über die Heilige Schrift, und Dinge über den Sohn Gottes und Dinge über Erlösung, die stimmen mit der Bibel einfach nicht überein. Und ich kann euch ganz sicher sagen, wo die Quelle dieser Dinge sitzt, in der untersten Hölle. Und wir haben alle bloß Angst und sind zu feig, das so deutlich zu sagen. Die schlimmste Lehre, die wohl aufgekommen ist, um Menschen in die Hölle zu transportieren, ist die Lehre von der Kindertaufe. Dass man die Leute beigebracht hat, wenn ihr als Kinder getauft werdet, dann seid ihr gerettet. So wie es manche Pfarrer immer noch am Grab sagen und sagen, wenn du getauft bist, bist du gerettet. Es ist unterste Hölle. Einer meiner besten Freunde ist evangelischer Pfarrer. Er predigt und lehrt alles wie wir. Er ist genau gleich wie wir. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, dann, ich habe ihn nach Jahren das erste Mal wieder gesehen. Als er uns gesehen hat, hat er die Hände gehoben und gesagt, ihr braucht gar nicht sagen, ich weiß alles. Wir haben gar nicht überreden müssen, was er gemeint hat. Wir haben gewusst, was er gemeint hat. Wisst ihr, ich hätte Angst vor Gott, wenn seine perfekte Offenbarung über den Sohn Gottes etwas sagt, etwas anderes zu sagen. Das ist eine Beleidigung Gott gegenüber, das ist eine Lästerung. Wisst ihr, wenn du das mal so siehst, dass Gott ernst meint, ja Entschuldigung, meint das Gott so ernst mit der Inspiration? Stimmt das, was in 2. Petrus 1, 21 steht, dass niemand von denen, die er zur Inspiration genommen hat, überhaupt was machen konnte? Er sagt, denn niemals wurde eine Weissagung, die ganze Schrift ist die Totalweissagung, durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Eine perfekte Inspiration, eine perfekte Offenbarung. Entschuldigung, ist das ein Märchenbuch? Kann ich jetzt hingehen als der Karl Hermann und einfach mir raussuchen, was ich hier den Leuten sagen will? So geht es nämlich bei den meisten. Es geht nicht. Mir sagte ein Missionar, als ich ein junges Bürschlein war, der hat ja schon gesehen, dass ich ein bisschen ein Feuerkopf bin. Dann hat er wohl Angst gehabt, was der wohl anstellt. Dann hat er mir etwas gesagt, das werde ich nie vergessen. Er hat gemerkt, dass ich mit der Schrift auf vertrautem Fuße bin und die Schrift liebe und mein Herz für die Heilige Schrift und der Herr Jesus brennt. Und dann hat er zu mir einen Satz gesagt, sagt, Karl Hermann, pass auf. Er hat es erklärt, hat gesagt, guck her, die Bibel. Stell dich nie als Meister über die Schrift, sondern stell dich immer darunter. Das ist das Geheimnis. Die Bibel ist die perfekte Offenbarung Gottes, vollkommen perfekt. Und wir sind nur, so wie die Bibel sagt, wie die Schriftgelehrten, die Altes und Neues aus einem großen Schatz hervorbringen. Wir haben nichts hinzuzutun, wir haben nichts hinwegzutun. Wir haben keine Lehre zu machen, keine theologischen Formeln, die meistens Unsinn sind, sowieso nicht stimmen, sondern wir haben das zu akzeptieren. Und jetzt frage ich euch einfach einmal ganz ehrlich, wenn ihr an die Inspiration der Bibel glaubt, wenn ihr glaubt, dass die Bibel tatsächlich von Gott her in seinem Wille inspiriert wurde und dass sie sein Sohn perfekt offenbart, was darf ich dann in der Darstellung Jesu Christi mir erlauben, das von der Schrift abweicht? Nix. Steht ihr? Selbst der Professor Allen, der große Professor der Textkritik, der uns das ja mit eingebrockt hat, dass heute viele Bibeln gibt, wo ganz zentrale Bibelstellen fehlen, wie das zum Beispiel, wer an mich glaubt, es an mich einfach verschwinden lässt. Dieser große Professor sagt im Lehrbuch, das kann man kaufen in jedem theologischen Shop, sagt er, das Buch heißt der Text des Neuen Testaments, ist ein Lehrbuch für Textkritik. Dort sagt er seinen Studenten, wenn man wie früher die alte Konfession an die Inspiration der Bibel glaubt, dann muss man den Textus Receptus nehmen, der vollständige Text. Komma, aber wir wissen ja, dass alles nicht stimmt. Versteht ihr? Aber er sagt klipp und klar, hier, er hat es erkannt, sagt, wer glaubt, dass die Bibel inspiriert ist, und das ist der Wille Gottes, der muss einen vollständigen Text haben, und dann habe ich die perfekte Offenbarung. Dann darf ich das Wirken des Heiligen Geistes nur so darstellen, wie die Bibel sagt. Ihr könnt euch erinnern, heute Morgen, Johannes 16, 7 bis 14, wenn der Heilige Geist wirkt, wird er Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns das Zukünftige offenbaren, er wird den Sohn Gottes verherrlichen. Und dann kann ich jedes Wirken des Geistes sagen, aufgrund von dem prüfen. Wenn die Bibel sagt, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, die letzte Darstellung der Frucht ist Enkrataia. Kratos ist etwas, wo Gott wird angebetet, dass er Kratos hat. Und Kratos heißt im Griechischen völlige Kontrolle. Und in Krataia heißt völlige Kontrolle. Wenn der Heilige Geist wirkt, falle ich nicht um, sondern werde ich unbeweglich stehen bleiben. Versteht ihr? Die Bibel sagt in Korinther 14, dann werde ich höchstens vor Ehrfurcht vom lebendigen Gott auf mein Angesicht fallen, aber niemals auf den Rücken. Das sind Dinge, wo einfach die Bibel letzter Maßstab ist. Und ich kann jetzt mir nicht raussuchen, was ich gern hätte, wie der Heilige Geist wirkt. Ich kann mir nicht raussuchen, dass ich den Sohn Gottes beschreibe, letztendlich, wie ich gern Lust hätte. Ist euch klar, dass jedes Kruzifix, das in der Landschaft steht, eine Gotteslästerung ist? Er ist auferstanden, der hängt nicht am Kreuz, ist Gotteslästerung. Wisst ihr, das muss man einfach sehen. Die katholische Messe ist Gotteslästerung. Die Aussage, dass man durch Kindertaufe gerettet wird, ist Gotteslästerung. Die Leute sind nur zu feige, das zu sagen. Wisst ihr, biblisch gesehen ist das alles ein Schlag ins Angesicht der Inspiration Gottes. Und die Bibel glasklar sagt, so ist es. Wenn die Bibel erklärt, was mit dem Sohn Gottes auf sich hat, und ich will das wissen, dann habe ich alles zurückzustellen und mich in heiliger Ehrfurcht vor diesem Wort zu beugen, von dem im Epheser 3 in den ersten 5 Verse steht, dass es den Aposteln und Propheten geoffenbart wurde. In 2. Petrus 3, Vers 2, das möchte ich lesen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sagt die Bibel sogar, wie der Herr Jesus vorgegangen ist nach der Auferstehung. Er sagt hier, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt wurden. Das prophetische Wort betrifft vor allem Israel, betrifft das tausendjährige Reich, betrifft die Errettung des Überrestes des Volkes Israel und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das sind die Lehrbriefe, wo er ganz genau geschrieben hat, was wir tun sollen. Wisst ihr, und was kann ich tun, wenn Menschen plötzlich kommen und sagen, Karl Hermann, du dienst nicht richtig Gott, du hältst 5. Mose 22, Vers 5 nicht, deine Frau hat eine Hose an. Ja, was machst du jetzt? Wisst ihr, dann muss ich sagen, Entschuldigung. Ich habe Offenbarungsurkunde, eine perfekte Offenbarungsurkunde, die Heilige Schrift, die Bibel. Das ist die Darstellung Jesu Christi, von Gott gewollte Inspiration. Und dort steht drin, Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 10, Vers 4. Sie sagt, Römer 7, Vers 4, und die Stelle möchte ich lesen, weil die spielt eine riesige Rolle. Wenn man jetzt der Bibel wirklich glaubt und dass sie inspiriert ist, dann hat das einfach eine bindende Wirkung. Da sagt die Schrift, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. In der Sekunde, wie ich und du in einem Geist zu einem Leib getauft wurden, wir die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben und hineingetauft wurden in den Leib Jesu Christi, starben wir für das mosaische Gesetz. Ich bin vollständig tot für das mosaische Gesetz. Ich muss weder 5. Mose 22 halten, noch muss ich 2. Mose 20 halten. Wisst ihr, und das, was ich jetzt sage, es gibt wieder Ärger, aber es ist egal. Liebe Geschwister, die 10 Gebote gelten für uns nicht. Ist euch das klar? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir so billig wie bei den 10 Gebote wegkommen. Wisst ihr, der Jesus ist doch hingegangen, hat die 10 Gebote ausgelegt. Dort steht drin, wenn du mit einer Frau Ehebruch begehst, dann musst du sterben. Der Herr Jesus sagt, wenn du eine Frau ansiehst, ihrer zu begehren, hast du schon Ehebruch begangen. Dort steht drin, wenn du jemanden tötest, musst du unbedingt sterben. Der Herr Jesus sagt, selbst wenn du zu jemandem sagst, du Raka, du Narr, und ihn beschimpfst und herabsetzt, dann hast du ihn innerlich getötet. So billig wie bei den 10 Gebote kommen wir nicht weg. Und interessanterweise hat der Herr Jesus, als er die 10 Gebote erklärt hat in der Bergpredigt, genau den entscheidenden Punkt weggelassen, nämlich den Sabbat. Weil der Sabbat ist laut Kolosser 2,16 für uns nicht gültig, weil das hebräische, mosaische Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat. Hebräer 10, 1. Wisst ihr, jetzt hast du hier etwas Wunderbares, dass der Herr Jesus uns hier die totale Wahrheit geoffenbart hat. Wisst ihr, jetzt kommt der Mensch in seiner Ehrfurchtslosigkeit vor dieser Urkunde vom Wort Gottes und geht einfach hin und bastelt sich Lehre zusammen, wie er gern Lust hätte. Soll ich mal alle Lehre aufzählen, die wir in den gläubigen Kreisen, also wir, ich mache es in der Regel ja nicht, aber trotzdem, ich möchte auch nicht gucken, ob hier alles sauber ist bei jedem. Ich stelle mich auch mal bewusst drunter. Ich möchte mal wirklich hingehen und alle Lehren, die über die Schrift hinausgehen, einmal auflisten. Alles, was die Bibel überhaupt nicht kennt. Es gibt ganz viele Lehre, die kennt die Bibel überhaupt nicht. Wisst ihr, es wird ja oft bei Konferenzen, bei Versammlungen, auch bei Gottesdiensten am Schluss der aaronitische Segen aus 4. Mose gesprochen. Kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Dann denkt man, man ist besonders fromm, wenn man noch ein aaronitisches Segen bringt. Es sind lauter solche Dinge, wo man über das Geschriebene hinausgeht, hemmungslos. Man hat keine Ehrfurcht vor Gott. Man glaubt nicht, dass die Bibel der Wille Gottes ist in der Inspiration, dass Gott die Bibel inspiriert hat und dass ich mich gefälligst zu unterworfen habe. Wenn Paulus sagt, ihr müsst lernen, an ihm und seinen Mitarbeitern nicht über das Geschriebene hinauszugehen, 1. Korinther 4, Vers 6, dann kriegen wir ein Problem. Jede Lehre, die die Bibel nicht klipp und klar anzeigt und ich sie lehre, ist ein Schlag ins Gesicht der Inspiration, ist eine Lästerung. Ist das klar? Ich nehme mir heraus, Dinge selber zu definieren, die Gott nicht gesagt hat. Da kehren auch theologische Formeln dazu. Wörter, die die Bibel gar nicht kennt. Da muss ich eiskalt sagen, konnte Gott sich nicht ausdrücken? Hat er uns gebraucht, uns? Dass wir es besser formulieren wie er? Damit ist eindeutig, du kannst jede geistliche Wahrheit nur mit der Heiligen Schrift erklären, sonst mit gar nichts. Sie ist inspiriert. Keine Formeln. Ich habe mal im Siegerland, habe ich einmal einen Sturm ausgelöst. Bösartig. Ich bin einfach hingestanden und habe gesagt, die theologische Formel wahrer Mensch und wahrer Gott stimmt nicht. Danach habe ich sofort erklärt, der Herr Jesus ist laut Philipper 2, Vers 5, das ist die Offenbarung Gottes, mit Gott dem Vater Isos deckungsgleich. Also er ist mit Gott dem Vater vollständig deckungsgleich. Er ist mit uns Menschen, homoios, völlig gleich, aber es gibt einen Unterschied. Er ist nicht deckungsgleich, sondern da gibt es einen Unterschied. Welchen? Er hatte keine Sündenatur. Weil er nicht vom Mann geboren wurde, sondern vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Wisst ihr, das ist biblisch korrekt. Wenn du Aussage machen willst, darfst du nicht sagen, wahrer Mensch, wahrer Gott. Dann musst du hingehen und sagen, Philipper 2, 5 und liest die zwei Verse. Die Leute haben mich verlästert, monatelang wegen derer Aussage. Na gut, ist mir egal, ist nicht mein Problem. Aber das Grundproblem ist einfach das, dass man nicht der Heiligen Schrift glaubt. Immer wieder sagt man, oh, die ewige Präexistenz Jesu. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, in der Bibel steht, dass er die Ewigkeit, die Äonen erst geschaffen hat. Die waren vorher nicht da. Die Existenz, die Präexistenz Jesu war außerhalb von Zeit und Raum. Da gab es keine Zeit, die hat er erst geschaffen. Da gab es keine Engel, da gab es auch keinen Himmel. Er war nicht im Himmel, er war in der Lichtswelt Gottes. Wisst ihr, das sind Dinge, wo man einfach sagt, naja, jetzt sei nicht spitzfindig. Aber das sind alles Dinge, wo man einfach die Schrift nicht ernst nimmt. Man nimmt die Schrift nicht ernst. Wisst ihr, soll ich es mal ganz ehrlich sagen, was manchmal in meinem Herzen ist, ich tue es ja auch nicht. Aber das Beste wäre, wir würden alle unsere Bücher wegwerfen und würden endlich zur Schrift gehen. Auch in der Prophetie. Was hat man mir alles erzählt? Was habe ich alles glaubt, was prophetisch passiert? Bis ich mal die Bibel genau las. Na, ich in Schock. Ich habe plötzlich gemerkt, es gibt 7 Donner. Ja, was sind 7 Donner? In der Prophetie, Offenbarung 10. Und da steht klipp und klar drin, niemand weiß, was das ist. Ja, Entschuldigung. Es gibt 7 große Dinge, 7 Donner von Gott, mitten in der Endzeit, kurz vor der Entrückung, und niemand weiß es. Und die Entrückung ist beschrieben in Offenbarung 11, 15 bis 18. Und davor sind die Donner. Niemand weiß es. Jetzt könnt ihr alle eure Endzeitbücher wegwerfen, ist klar. Oder außer ihr sagt mir, was die Donner sind. Könnt ihr aber nicht, weil es niemand weiß. Die Donner könnte die Islamisierung sein. Die Donner könnte der moralische Fall der westlichen christlichen Welt sein. Die Donner könnte alles sein. Die Intifada in Israel, die könnte alles sein. Weiß niemand. Die könnte die Vorbereitung von Sacharja 12 bis 14, der große Krieg um Jerusalem sein. Weiß niemand. Wieso, jetzt muss ich mich beugen vor Gott und sage, ich weiß es nicht. Was weiß ich denn? Dass ich bereit sein muss, wenn er kommt. Steht ja. Das sind diese Dinge, wo wir einfach, ich sage es jetzt mal ungeschützt, ich stelle mich drunter, wo wir leichtfertig mit der Bibel umgehen und uns nicht bewusst sind, dass sie auf Befehl Gottes letztendlich gegeben wurde. Ich lese uns Römer 16, 25. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes und bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Wisst ihr, es war der Befehl Gottes, dass die Bibel inspiriert wird. Es war der Befehl Gottes, dass diese Geheimnisse, die von ewigen Zeiten letztendlich verborgen waren, dass sie geoffenbart werden. Und es ist der Wille Gottes, dass diese geoffenbarten Schriften von den Heiden im Gehorsam umgesetzt werden. Versteht ihr? Jetzt muss man hier ein bisschen Ahnung von der Bibel haben, gell? Ist euch aufgefallen, dass die Gemeinde im Alten Testament nicht kommt? Das nennt man Berggipfelprophetie. Du siehst immer der Messias, du siehst immer Israel, du siehst immer die sichtbare Wiederkunft. Aber im Tal zwischen den Berggipfeln ist die Gemeinde. Und darum sagt Paulus in Epheser 3 ab Vers 9 was Ungeheures. Und so muss ich auch die Bibel lesen. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Die Gemeinschaft mit Gott ist die Gemeinde, in einem Geist zu einem Leib getauft. 1. Johannes 1, 1 bis 9 zeigt ganz klar, es ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, das ist die Gemeinde, in einem Geist zu einem Leib getauft. Jetzt sagt die Bibel, dies ist ein Geheimnis, diese Gemeinschaft war ein Geheimnis von den Ewigkeiten her verborgen. Was soll ich vorstellen? Das ist ungeheuer. Berggipfelprophetie. Jetzt muss ich die Bibel einfach lesen, wie sie gemeint ist. Ich sehe im Alten Testament die große Prophetie auf Israel. Ich sehe im Neuen Bund die direkte Offenbarung, die der Herr Jesus selber inspiriert hat. Und ich habe sie, das fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich lese es uns. Ich habe sie in einer wunderbaren, herrlichen Weise, nämlich im Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst sie, nämlich diese Worte, bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe mir lang den Kopf zerbrochen, wenn die Bibel im Grundtext, im Hebräisch, Aramäischer und dann im Griechischer völlig inspiriert ist. Ja, was ist denn mit der deutschen Übersetzung? Das ist ein irdener Tiegel. Und er sagt, dieser irdene Tiegel ist genauso siebenmal geläutert. Und er sagt hier, und das ist ein ganz zentraler Punkt für uns auch, er sagt, das ist geschmolzenes Silber. Und Silber ist in der Bibel immer Bild für das Wort Gottes. Darum waren die silbernen Trompeten. Wisst ihr, jetzt sagt Gott, selbst diesen irdenen Tiegel, selbst die Bibel grundsätzlich wird er behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Darum hast du in jeder Generation immer vollständige Bibeln. Du hast immer die Fälschungen, die hast du immer. Paulus sagt einmal, ich bin nicht wie der Rest dieser Leute, die die Bibel fälschen. Die Bibel wird immer wieder gefälscht. Aber du hast immer bewahrte Bibeln von Gott mit dem vollständigen Wort Gottes. Und du hast diese ganze Offenbarung über Israel, du hast diese Berggipfelprophetie, du hast die direkte Offenbarung im Neuen Testament. Und was ganz, ganz wichtig ist, Lukas 24, 32. Die Schrift hat ganz massiv mit dem Herr Jesus zu tun. Da sagt die Bibel von den Emmausjüngern, nachdem der Herr Jesus sich ihnen geoffenbart hat, die sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Er öffnet die Schrift. Wisst ihr, er selber ist die fleischgewordene Schrift und er öffnet uns die geschriebene Schrift. Und wenn der Herr Jesus beginnt, uns die Schrift zu öffnen, dann brennt unser Herz. Das ist das Problem, das ist auch das Problem der Lauheit. Ich möchte uns ein Beispiel zeigen, wie Gott die Schrift öffnet und wie das geschieht. Wie diese inspirierte Schrift, das ist ja unser Ziel auch von diesen Tagen, was ist der allgemeine Wille Gottes? Und warum ist das der Wille Gottes? Ist der Wille Gottes, dass etwas passiert? Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Also ich brauche Wirken vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist mir Weisheit, Offenbarung gibt. Jetzt erklärt er das. Erleuchtete Augen des Verständnisses. Also innerlich, meine inneren Augen müssen erleuchtet werden, damit ihr wisst, das ist kein Gefühl, das ist ein Wissen. Das heißt, der Heilige Geist produziert in mir eine Erleuchtung, die ein Wissen produziert, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wisst ihr, ich habe mir immer einreden lassen, du kriegst den ganzen Segen von außen. Ich war so dumm, das zu glauben, weil ich einfach keine Ahnung hatte von der Schrift. Jetzt sagt die Bibel, es ist völlig anders. Dieses ganze Erbe und der gesamte Reichtum der Herrlichkeit ist in dir. Wenn mich der Heilige Geist erfüllt und überflutet, dann überflutet er mich aus dieser Erlösung heraus, aus der Innenwohnung des Heiligen Geistes, in meinem Geist heraus, wo der Herr Jesus wohnt. Da überflutet er mich, nicht von außen. Und jetzt erklärt er, was passiert. Jetzt müsst ihr mal sehen. Jetzt frage ich mal jeden Gläubigen, egal welcher Couleur, passiert es? Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Das heißt, diese Wirkung, die aus uns herauskommt, muss in unserem inneren Menschen eine gewaltige Kraftwirkung wirken. Da steht Dynamis, das ist immer die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt erklärt er die Bedingung. Es passiert nur bei einer Gruppe von Menschen, die wir glauben. Da steht nicht, die wir gläubig geworden sind. Das wäre Wiedergeburt. Sondern die Wiedergeborenen, die glauben, die das nämlich glauben, was Gott über sie aussagt. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, bei Wirksamkeit steht das Wort, wo unser Fremdwort Energie davon kommt, das heißt, da wird Energie ausgelöst in mir drinnen. Gemäß der Macht, da kommt jetzt Kratos, völlige Kontrolle seiner Stärke. Wenn ich jetzt die Bibel ganz einfältig lese, dann sagt er, du brauchst eine Offenbarung, dass du begreifst, was in dir für ein Paket, was da alles drin ist. Und dieses Paket bewirkt, wenn du glaubst, dass bei dir gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst werden, die Energie frei machen, dass du dich vollständig kontrollieren kannst. Dann rauchst du nicht, dann saufst du nicht, dann hurst du nicht. Entschuldigung, wie ich es mal so deutlich sage. Du bist völlig kontrolliert. Du lässt dich nicht gehen. Du bist völlig kontrolliert. Aber ich muss glauben, dass das so gemeint ist. Versteht ihr jetzt, warum die Bibel inspiriert ist? Ich habe noch nie jemanden über den Text predigen gehört. Über den Text predigt keiner. Weil er ist ja so, wenn das jemand predigt, dann muss er ja zuerst sich selber fragen, passiert das bei mir? Wenn er es die Leute sagt, dann kann es ja sein, die kommen, die Zuhörer und gehen zu ihm und sagen, wie geht es denn bei dir? Und wenn dann der Prediger sagen muss, Entschuldigung, ich weiß es selber nicht, dann wird es peinlich. Aber die Bibel geht davon aus, sie ist inspiriert, dass die Erlösung Jesu Christi mir ein Paket gibt. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, 1. Korinther 12, Vers 18, einen Platz im Leib Christi. 1. Petrus 4, Vers 10, mindestens eine persönliche Gnadengabe. Insgesamt sind es ja mindestens drei, sprich vier, die jeder hat. Dann Römer 12, Vers 3, das Maß des Glaubens. Jeder hat ein anderes Maß des Glaubens. 2. Korinther 10, Vers 13, mein Arbeitsgebiet. Das heißt, in mir ist alles drin. Epheser 2, Vers 10, alle Werke sind seit Grundlegung der Welt durch das Opfer Jesu fertig und in mir drin ist alles drin. Und in dem Moment, wie ich zum Herrn Jesus die richtige Haltung einnehme, mich ihm auf den Altar lege, Römer 12, 1 und 2, ihr könnt euch erinnern, erste Bibelstelle über den Wille Gottes, dann passiert Folgendes, dann macht er dieses Paket lebendig durch den Heiligen Geist. Wenn ich das im Glauben annehme, dass wirklich so ist, dann kommt diese Energie und dann macht er alles lebendig und dann wird es Realität. Und das ist Fülle des Heiligen Geistes und das ist das, was Gott wirklich tut. Und Gott hat die Bibel inspiriert und vollkommen fehlerlos gemacht, dass wir ein wirkliches Merkbuch haben, wo wir 100% sicher sein können, dass wenn wir das tun, was die Bibel sagt, dass es 100% passiert. Die Bibel stimmt 100%. Mehr wie 100% gibt's nicht. Sie ist absolut, total, radikal. Aber wenn ich es nicht glaube, was mache ich denn? Dann verunehre ich ihn, der befohlen hat, von seinem Wille her, dass sie inspiriert wird. Der befohlen hat, dass sein Sohn verehrt wird. Der befohlen hat, dass sein Sohn gepriesen wird. Das ist nicht letztendlich, ich sag's mal so, nur verbal. Ich kann euch nachweisen, dass die Bibel, ist ein anderes Thema, im Lobpreis ganz klar meint, dass ich es tue. Ich muss es tun. Genau das, was hier geschrieben steht. Woher weiß ich das? Durch ein vollkommen inspiriertes, vollkommen perfektes Wort. Das war der Wille Gottes. Die Bibel sagt auch nicht, dass das Wort Gottes erst lebendig werden muss. Sondern sie sagt, das Wort Gottes ist Geist und Leben, Johannes 6, 63. Es ist, Realität. Wer das hindert, bin ich. Das Wort Gottes wirkt immer beim Bibellesen, immer beim Verkündigen. Wenn der, wo verkündigt, wirklich vor Gott die Berufung und die Vollmacht hat und wenn die, wo zuhören, wirklich wollen und die, wo Bibel lesen wollen, dann wirkt es. Da ist eine Vollwirksamkeit. Versteht ihr? Wir tun immer so, als müsste erst was geschehen. Das ist schon lange geschehen. Wir sind das Problem. Wir mit unserem verkehrten Herz und nicht der Herr. Das ist völlig perfekt. Die Bibel sagt da, wenn wir wirklich so vorgehen würden und Gott glauben würden, sein Wort so lesen würden, dann würden wir die Wunder sehen in seinem Wort. Das steht im Psalm 119, 18, dann würden wir die Wunder Gottes sehen. Dann würden wir plötzlich Offenbarung bekommen, die ungeheuer ist. Das ist auch Grundlage des Glaubens. Wisst ihr, die Bibel sagt, Glaube kommt durch die Predigt, Predigt kommt durch das Wort Gottes, da steht die Wirklichkeit. Glaube kommt durch Akuo. Eigentlich steht dort Akoe. Das heißt, durch das Hören auf das Wort Gottes. Sobald ich höre, glaube, annehme, Gott vollständig vertraue, glaube, dass alles stimmt und dass alles 100% so passiert, egal was ich für Erfahrungen habe, dass es 100% kommt, dann bricht es durch. Und dann kommt auch ein Mensch zum Glauben. Weißt du, da gibt es die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das Traktat kennt, von diesem Mann, zu dem der Arzt kam. Und der Arzt war sein bester Freund. Und er hat gesagt, oh ja, mit dir wird es wieder gut. Der hat aber gemerkt, das stimmt was nicht. Sagt das zu seiner Frau, hol mir einen anderen Arzt. Die wollte erst nicht, dann holt sie einen anderen Arzt. Der Arzt kommt. Dann sagt sie, bitte, sagen Sie meinem Mann die Wahrheit. Der untersucht ihn und sagt, Sie haben noch so viele und so viele Tage zu leben, Sie sind ein Kandidat des Todes, vollständig verkrebst, Sie haben keine Chance, Sie sind ein Todeskandidat. Der Mann sagt, danke. Dann kommt der Prediger, der heuchelt ihm genauso die Ohren voll und der sagt, hol mir einen anderen. Der merkt genauso, dass das Gleiche passiert wie beim Arzt, er soll billig getröstet werden. Dann kommt ein richtiger, echter Mann Gottes, guckt ihn an und sagt, es geht in die Hölle. Du gehst verloren. Der Mann erschrickt. Und dann erklärt er ihm, dass der Herr Jesus bereit ist, ihm alles zu vergeben. Und da wird beschrieben, wie dieser Mann die Augen schließt. Und dann fragt er den Prediger nur ein einziges Wort. Er fragt ihn nur ein einziges Wort. Er sagt, alles? Er sagt, ja. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Und dann nimmt der Mann der Herr Jesus an und geht gerettet in die Ewigkeit. Wisst ihr, und das ist dieses Gewaltige, sobald ich es glaube, passiert es. Es nützt überhaupt nichts, wenn ich es im Kopf für wahr halte. Glaube heißt Realisierung. Ich muss es annehmen und dann drauf handeln. Die Bibel geht dann hin und sagt, dass so die Wiedergeburt geschieht, so geschieht die Errettung. Das steht in 1. Petrus 1, Vers 23. Sie sagt, jetzt soll dieses Wort reichlich unter uns wohnen. Sie erklärt dann, ihr könnt es auf dem Zettel nachlesen, dass Friede geschieht, dass Rettung durch der Jesus geschieht. Sie erklärt in Jeremia 23, Vers 29, dass dieses Wort, wenn es wirklich in Vollmacht gepredigt wird, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist kein Geschwätz. Versteht ihr? Wenn die Leute heute glauben, dass wenn man 25 Minuten predigt, das sei Verkündigung. Ich habe ein Lehrbuch von den alten Täufer. Da hatte ich den Schock. Hat er gesagt, ja, das ist ein leichtes Thema, da reichen 4 Stunden. Aha, habe ich gesagt, wunderbar. Wir haben in Albstadt, wir fangen um 21:15 an und hören in der Regel um 12:15 auf. Und da sage ich dem Leute, was macht ihr so lange in der Versammlung? Da sage ich, das ist eine normale Versammlung. Aber dann sagt er, und wenn du ein schweres Thema hast, dann musst du dich auf 6 bis 8 Stunden einstellen. Verkündigung. Wisst ihr, die heutige Menschheit sagt, 25 Minuten mehr kann ein Mensch nicht zuhören. Das ist völliger Unsinn. Wenn das Wort Gottes in Vollmacht gepredigt wird, kannst du 20 Stunden zuhören. Bloß wenn gelabert wird, dann kannst du keine 5 Minuten zuhören. Schläfst ein. Ja, mir geht so. Ich sitze rein und höre einfach zu. Wirkt der Heilige Geist oder nicht? Wenn er nicht wirkt, dann geht es bei mir blitzschnell, dass meine Gedanken spazieren geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann ganz schnell beim Kartoffelsalat lande, aber... Ich bin dann relativ schnell weg von dem, was hier passiert. Wisst ihr, das ist das, was der Mensch in seinem Fleisch nicht hören will. Er will nicht hören, dass Gott eine vollkommen perfekte Inspirationsurkunde gegeben hat, dass sein Wille war. Die totale Offenbarung des Sohnes Gottes, dass wir uns dem vollständig zu unterworfen haben, allen diesen Regeln. Und dass, wenn wir das tun, wenn wir wirklich glauben, dass dann die Fülle des Heiligen Geistes ausgelöst wird. Und das ist ganz einfach nicht da, weil der Herr Jesus ein Prophet war, zusätzlich zu seiner Gottessohnschaft. Er hat gesagt, was meint ihr, Lukas 18, wenn ich wiederkomme, werde ich diesen Glauben finden auf der Erde? Er sagt, nein. Und das ist der Grund, warum es so bergab geht mit der Gemeinde, weil kein Glaube da ist. Ja, Entschuldigung, muss nicht der Herr diesen Glauben wirken? Nö. 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens. In mir ist nicht nur dieses Paket, in mir ist auch der Geist des Glaubens. Wenn ich will, mein Herz dem Herr Jesus öffne, durch sein Blut, mich ihm auf den Altar legt, dann kann ich im Glauben alles erschließen, was die Bibel sagt, wenn ich will. Aber das Problem ist, dass der Mensch nicht glaubt, nicht will, nicht realisiert. Und dann passiert nichts. Wisst ihr, in 1. Thessalonicher 1, Vers 5 sagt die Bibel, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist das Normale, was die Bibel lehrt über Verkündigung. Wenn das Wort Gottes kommt, muss es in Kraft sein, im Heiligen Geist und mit völliger Gewissheit, mit großer Gewissheit. Naja, ich sag's jetzt mal ganz hart. Lege mal diese Maßstäbe an, dann müsstet viele Prediger den Koffer packen. Entschuldigung, wie soll man so radikal sagen? Wisst ihr, wir glauben immer, Gott ist humanistisch. Gott ist nicht humanistisch bezüglich sein Wort. Es ist sein Wille, das inspiriert ist. Und alles, was er hier sagt über alle diese Dinge, ist von Gott her letztendlich sein Wille und zwingend. Er sagt zum Beispiel im 1. Thessalonicher 2, 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, nicht um gläubig zu werden, die ihr gläubig seid. Die Bibel geht davon aus, dass das Wort Gottes immer wirkt und dass das der Mensch merkt, jetzt redet Gott. Wenn das nicht der Fall ist, ich mache einen Vorschlag, ganz einfacher Vorschlag. Wenn ihr Mut habt, wenn ihr Zivilcourage habt. Wenn es nicht passiert, dann geh zum Prediger und sag du, heute ist nichts passiert. Kannst du mir erklären, warum? Wenn es 10-mal hintereinander passiert, dann musst du 10-mal hintereinander aufstehen und zu ihm gehen und ihn fragen, warum ist nichts passiert? Wisst ihr, wir missachten das Wort Gottes. Wisst ihr, Entschuldigung, das ist doch kein Theater, wenn Gott das sagt. Wenn der Paulus das so schreibt, dann muss es geschehen. Es muss geschehen, ist zwingend. Nicht, es kann geschehen, es muss geschehen. Wisst ihr, als der Herr Jesus versucht wurde in der Versuchung, was war seine einzige Waffe? Es steht geschrieben. Wisst ihr, das ist unsere einzige Waffe, das zweischneidige Schwert. Die Bibel sagt, wir müssen daran festhalten. Und Paulus sagt in seinem Testament, ihr kennt das Testament des Paulus, 2. Timotheusbrief, vor allem Kapitel 4. Predige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Steht zweimal das Wort Kairos. Also völlig egal, was ist, du musst es predigen. Er ist das Wort Gottes selber. Und 2. Korinther 4, Vers 2 sagt, es gibt leider Leute, die fälschen das Wort. Nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Es gibt Predigte, die sind Fälschung des Wortes Gottes. Wenn du aber allein bist, dann kann dich ja niemand betrügen, oder? Wenn du ganz allein bist vom Wort Gottes, was musst du nur tun? Dass es volle Wirksamkeit hat. Da musst du dich nur unterwerfen und wirklich glauben, dass alles, was hier geschrieben steht, so gemeint ist und dass Gott es so inspiriert hat, so wollte. Und wenn du glaubst, dass es passiert, gibt es dann ein Problem, das du geistlich nicht lösen kannst? Nein. Jetzt kommen die Leute und sagen, du hast Perfektionismus gepredigt. Ja, wisst ihr warum? Weil die Bibel so perfektionistisch ist. Die Bibel geht davon aus, dass sie inspiriert ist von Gott. Das ist der Wille Gottes gewesen. Die Bibel geht davon aus, dass sie 100% wirkt. Und wenn das jemand nicht glaubt, dann ist es sein Problem. Aber die Bibel geht davon aus, dass es wirkt. Und das müssen wir anfangen im ganz kleinen Rahmen. Bei uns persönlich. In der stillen Zeit. Wir müssen ganz klein anfangen. Unsere Herzen vom Herrn Jesus auf den Altar legen und sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Die Frau erkennt beten, deine Magd hört. Du stellst dich einfach vor den Herrn und sagst, Herr, ich beginne jetzt, du hast mir den Geist des Glaubens gegeben, alles zu glauben, was du sagst. Offenbare mir wie die Emmaus Jünger deine Schrift, dass mein Herz brennt. Und dann legen sie ihm auf den Altar und dann erwarten wir von Gott, dass es tut. Und dann musst du nur noch eines tun, dann musst du dich überraschen lassen, was dann passiert. Ich garantiere dir etwas, ich bin kein Prophet, aber ich garantiere dir etwas, es wird etwas passieren. Es wird etwas völlig anderes passieren, als das, was bisher passiert ist. Ich garantiere es dir. Aber ich halte fest, zum allgemeinen Wille Gottes gehört die völlige Inspiration der Heiligen Schrift, die völlige Irrtumslosigkeit, die absolut radikal letzte Erweisung Gottes, die totale Offenbarung seines Sohnes und das, was Gott will, dass wir es absolut umsetzen und vor allem andere unsere Finger weglassen. Und da gehört auch dazu, das Sportrecht zu teilen, Israel Israel sein zu lassen, die Gemeinde Gemeinde sein zu lassen, das mosaische Gesetz, mosaisches Gesetz sein zu lassen und die Offenbarung des Heiligen Geistes in den Lehrbriefen zu nehmen als die Offenbarung Gottes. Wenn man dann anfängt, von ganzem Herzen das zu tun, dann wird es geschehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du Mensch geworden bist. Was für eine Herrlichkeit, dass du diese Lichtwelt verlassen hast. Aber was für eine Herrlichkeit, dass du uns, dich selber persönlich als das Wort Gottes in der Heiligen Schrift, in der Bibel hinterlassen hast. Und dass wir Dokumente in unseren Händen haben, vollkommen irrtumsfrei. Selbst unsere deutsche Übersetzung, wirklich von dir bewahrt, immer irdene Tiegel, geschmolzenes Silber. Und dass du bereit bist, uns durch den Heiligen Geist so zu erleuchten, dass wir sehen, was für eine Herrlichkeit, was für ein Reichtum wir in uns bereits drin haben, durch diese vollständige Erlösung, sodass du durch den Heiligen Geist es vollständig lebendig machen kannst, dass alles Realität wird und dass der Schein aufhört, dass die Täuschung aufhört, dass das Billige aufhört, dass das Stroh und die Spreu, dass sie verschwindet, dass das echte Realität wird. Es ist nur deine Gnade, der du Mitleid hast mit unseren Schwachheiten, dass du so lange zugesehen hast mit uns elenden Menschen. Und ich bitte dich einfach für uns alle, erbarme dich. Amen.